FMCG Dark Vibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Ihr seid ein Startup und sucht europaweit Förderungsmöglichkeiten? Dann hergehört. Heute ist Marie Brüser von EIT Food zu Gast und im Gespräch mit Finn Huch. EIT Food bringt innovative Startups und Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Dachvibes-Episode, heute mit Marie Brüser von EIT Food. Hallo Marie.
Hallo Finn, schön, dass ich heute auch da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch mal im Rahmen des Podcasts unterhalten. Man trifft dich ja regelmäßig auf Events, wenn man in der Branche unterwegs ist. Und so EIT Food, ihr seid ja ein großes Team. Bevor wir gleich mal auf EIT Food eingehen und wie du da unterstützen kannst und das Lebensmittelsystem in Europa mitgestalten kannst, erzähl uns doch gerne mal ein paar Worte zu dir. Was ist dein beruflicher Background? Welche Station hattest du in der Vergangenheit und wie bist du in die Lebensmittelbranche gekommen?
Danke, erkläre ich gerne. Ich bin in der Schule schon mit ganz viel Begeisterung für die Umwelt rumgelaufen. Und ja, Umweltschutz war so ein Thema, was im Kommen war. Und wollte dann eben auch in die Richtung irgendwie einen Job finden, wusste aber nicht, wie das aussieht, habe Umweltwissenschaften studiert. Das war so der erste Schritt und ich mochte halt auch immer Biologie so gerne und Pflanzen und habe dann die Pflanzengenetik bzw. Agrarseite entdeckt und darin eben auch promoviert, was mir halt so diese Lebensmittelwelt, so der erste Schritt in die Richtung, weil natürlich alles fängt halt im Feld an und da habe ich entdeckt, was da möglich ist, was eigentlich hinter unserem Weizen, unserem Raps dahinter eigentlich ist und so ein bisschen die Branche kennengelernt. Dann stand auch die Innovations-Startups-Welt, habe einen Accelerator geleitet, einen globalen, und da eben kam das Food-Thema dann mit rein. Ganz viel eben globale, fantastische Leute kennengelernt und dann gemerkt, boah, diese Startup-Branche, da sind alle extrem motiviert, wollen was ganz Tolles erreichen. Nachhaltigkeit sind die sowieso, nachhaltig sind sie sowieso. Und da wollte ich einfach mitmischen und deswegen kam ich dann eben Stück für Stück in die Welt der Lebensmittel auch mit rein und arbeite da jetzt seit ganz langem und jetzt eben seit 2,5 Jahren bei EIT Food in eben Vernetzen von etablierten Unternehmen mit Startups. Und das finde ich weiterhin extrem spannend.
Ja, sehr spannend. Und du hast ja schon die Vielfältigkeit der Branche ein bisschen beschrieben. Es fängt ja wirklich an schon mit der Agrarindustrie in der Primärproduktion, dann der Weiterverarbeitung. Und dann ist natürlich hier auch in Europa und auch für die Startups mit dem B2B-Kontext natürlich das Thema Lebensmittel einzeln eine riesige Thematik, weil der ja auch in Deutschland dann doch nochmal ein bisschen anders funktioniert als in anderen europäischen Ländern. Genau, EIT Food, ihr seid ja in ganz Europa aktiv. Beschreibt doch gerne mal, was ist deine Position dort? Wie seid ihr strukturiert? Wie seid ihr aufgebaut? Unterteilt ihr euch nach Ansprechpartnerinnen, sei es jetzt für Startups, für KMUs, Corporates, nach Region? Wie läuft das bei euch ab?
Das erkläre ich gerne. Ich fange erst mal im ganz Kleinen an, was meine Rolle in dem großen Ganzen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich vernetze etablierte Unternehmen mit Startups. Bedeutet, meine Hauptansprechpartner sind etablierte Unternehmen, die eben Startups kennenlernen wollen, die sie integrieren wollen. Und du hast es gerade auch schon gesagt, sehr viel im B2B-Bereich. Also hier geht es ganz viel um neue Zutaten, um gesündere Zutaten, auch Rückverfolgung, Art und Weise, Digitalisierungstechnologien, sowas kommt da mit rein. Und da arbeite ich eben mit, auch mit den Unternehmen, die eben sagen, wir wollen mit Startups arbeiten, haben da aber noch keine Strategie, wollen uns da aber öffnen, wie machen wir das? Auch da komme ich mit rein und kann unterstützen. Das gibt mir natürlich einen schönen Überblick, was passiert und auch welche Startups da in der Branche unterwegs sind. Und das ist aber nur so eine ganz kleine Ecke von EIT Food. EIT Food ist kofinanziert von der EU, um Innovation voranzutreiben im Lebensmittel-, Agrar- und Ernährungsbereich. Das heißt, es geht um das ganze System, das eben nachhaltiger und gesünder zu gestalten. Das machen wir mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren auch. Das heißt, man kann Mitglied von EIT Food werden. Wir sind ein Verein, dem man einfach Teil des Vereins werden kann. Und das gilt für KMUs, für groß etablierte Unternehmen, für Vereine, für gemeinnützige Organisationen, genauso wie für Forschungsinstitute. Und wir machen natürlich auch ganz viel mit Startups und mit der Politik auch. Das heißt, man hat wirklich alle, die irgendwie in diesem System unterwegs sind, kommen bei uns zusammen, können sich austauschen, können Projekte, Programme miteinander machen. Vieles auch von uns angetrieben. Aber das heißt, wir sind also im Bereich Politik unterwegs. Wir sind aber auch, machen ganz viel Innovationsförderung. Das heißt, auch Projekte, die wir mit kofinanzieren, machen auch viel in unserem Education-Bereich, das heißt Unterstützung für Lehrkräfte, dass eben auch in Klassenzimmern Themen wie Ernährung landen und gleichzeitig aber auch, dass die, die schon in ihrer professionellen Laufbahn sind, sich auch weiterentwickeln können und dann eben auch Startup-Förderprogramme. Und darum geht es ja hier so ein bisschen mehr, weil ich eben in diesem Startup-Bereich mit drin bin. Aber das heißt, EIT Food macht unglaublich viel und wenn man einmal sieht, und so ein bisschen so, ah, das ist das Logo, dann sieht man da ganz viele unterschiedliche Aktivitäten. Nicht wundern, da ist einfach total viel Bewegung dahinter, weil wir mit unseren tollen Partnern einfach extrem viel machen können.
Ja, bevor wir jetzt gleich mal tiefer einsteigen in die Startup-Programme, ihr habt ja auch verschiedene Netzwerke. Ihr habt ja zum Beispiel den sogenannten Foodhive. Ihr habt, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, wenn ich das richtig gesehen habe.
Richtig.
Ihr veröffentlicht ganz viele Reporte. Das heißt, nimm uns da doch vielleicht auch noch mal ein bisschen mit, wenn man jetzt dann sich über euch informieren möchte, wie man vielleicht auch als Firma den besten Ansatzpunkt zu euch hat, was kannst du da empfehlen für die jeweiligen AnsprechpartnerInnen von Startups, KMUs, etablierten Unternehmen etc.?
Nee, super Frage. Genau, das eine ist natürlich so generelle Themen, was passiert im Food-Bereich, was ist da Neues? Da ist der Podcast ganz toll, also der ist auf Englisch. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Themen, die da angesprochen werden, die gerade relevant sind. Also da auf jeden Fall reinschauen oder reinhören, der Food Fight Podcast. Und gleichzeitig gibt es mit unserer Marke Food Unfolded ganz tolle Blogs. Auch auf Instagram finde ich die total cool, einfach zu folgen und zu sehen, was da kommt. Also da geht es also gar nicht um unsere Aktivitäten, sondern wirklich einfach nur, was passiert gerade in der Welt der Lebensmittel und auf der Agrarseite. Und das ist einfach extrem spannend. Die Webseite kann man sich durchklicken, passiert dann einfach viel. Deswegen am besten ist es, einen Ansprechpartner und eine Ansprechpartnerin zu finden und von da aus zu starten. Die können dann auch intern vernetzen. Also auch hier natürlich heute für die Hörer, Hörerinnen, wenn ihr Interesse habt, kommt auf mich zu. Ich helfe euch, da euren Weg zu finden. Und wir haben eben auch unsere eigene Plattform, das Foodhive, wo eben unsere Mitglieder drauf sind und wo man dann eben auch natürlich aktive Callouts machen kann. Also hey, ich suche gerade Partner hierfür, ich suche was da. Da vernetzt sich quasi auch unsere Welt.
Das ist ja echt sehr, sehr vielfältig und wirklich beeindruckend, wie viel ihr da auf die Beine stellt. Lass uns doch mal gerne jetzt in das Thema Startup-Förderung reingehen. Innovation ist ja in doppelter Hinsicht eigentlich relevant. Einerseits ist es natürlich wettbewerbsbedingt, dass sowohl Startups als auch bestehende Firmen natürlich im Lebensmittelbereich immer so neue Produkte auf den Markt bringen können, wollen, müssen, um sich einfach am Markt zu behaupten. Auf der anderen Seite ist jetzt auch in den letzten Jahren so das Thema Rohstoffverfügbarkeit wahrscheinlich auch immer bedeutender geworden. Beispielsweise sieht man es an den Kaffeepreisen, Schokoladenpreisen, Zuckerpreisen teilweise auch, dass die in die Höhe steigen, weil teilweise einfach die Ernten und die Mengen nicht mehr so verfügbar sind. Nehmt uns doch gerne mal mit bei den Förderprogrammen. Was habt ihr da für Förderprogramme und welche Produkte, Dienstleistungen sollten die Startups da im Idealfall anpassen, dass es zu den anbieten, dass es zu den Förderprogrammen passt?
Ja, perfekt. Und du sprichst schon so Riesenthemen an, die bei uns sowas von relevant sind und wo wir so viel Innovation hören oder sehen. Genau, wir haben drei Startup-Förderprogramme. Die heißen Seedbed, EIT Fan oder Food Accelerator Network und dann die Rising Food Stars. Zu dritt sind das also Unterstützung für Teams, also noch nicht ausgegründete Unternehmen bis zu den früh skalierenden, also halt Series A ungefähr. Im Seedbed, also das erste, da gibt es wirklich, da sind ganz viele Masterstudierende, Doktorandinnen, die mit reinkommen, die was Spannendes im Labor entdeckt haben und sich jetzt überlegen, wie können wir das auf den Markt bringen? Ist der Weg überhaupt was für uns? Ist der Startup-Weg, passt das für uns? Das heißt, da bekommt man Unterstützung Richtung, erstmal gibt es da einen Markt? Wer möchte da wie Geld für ausgeben? Aber eben auch, was bedeutet es, ein Startup zu haben, es zu gründen, den Weg zu gehen? Dann das zweite, der EIT Fan, Food Accelerator Network, das ist für etablierte Unternehmen, die so die ersten Schritte schon gemacht haben, auf jeden Fall ein MVP haben, also einen ersten kleinen Produkt, das auch irgendwie funktioniert und die eben ja, sich verbessern wollen, wirklich auf den Markt kommen wollen und eben ganz wichtig, bei uns ist diese Tech-Validierung und da kommt nochmal das Ökosystem bei uns mit rein. Das bedeutet, während des Programms bekommen die Startups natürlich die Unterstützung Richtung Business Support, die man einfach braucht. Aber eben auch, sie arbeiten fast wie so ein Projektantrag, diese Tech-Validierung. Das bedeutet, was brauchen sie, um voranzukommen? Für ein Agrar-Startup ist es ganz oft ein Feldversuch oder neue Daten oder so. Für ein Food-Startup ist es ganz viel neue Zutaten ausprobieren oder bei anderen versuchen, ob ihre Zutat irgendwie damit reinpasst oder einen neuen Prozess zu skalieren. Und da können wir eben mit reinkommen mit unserem Ökosystem, mit unserem Netzwerk und Forschungsinstitute, Universitäten oder eben auch etablierte Unternehmen vernetzen, teilweise auch finanziell unterstützen, damit das eben wirklich vorangeht. Das ist das. Und das Dritte, die Rising Food Stars, die kommen rein. Das ist mehr so personalisierte Unterstützung. Man kann bis zu 3 Jahre da mit drin bleiben. Und da geht es wirklich, wie skaliere ich mein Team von 5 auf 50 auf 100 Leute? Wie hole ich halt die 10 Millionen Euro und plus rein? Also auch diese Series A, Series B. Da geht es eben wirklich um diese Themen, globale Expansion. Und bei uns halt ganz wichtig, das eine ist, wir können investieren, sobald ihr in unsere Programme drin wart. Ihr müsst aber diesen Schritt durchgehen. Das heißt, das ist die erste Tür. Das zweite eben, in meinem Team, wir vernetzen euch mit etablierten Unternehmen, gerade auch Richtung Zusammenarbeit. Und dann natürlich, unsere Unterstützung geht über die Programme hinaus. Und das ist diese Sichtbarkeit in unserem Ökosystem, die einfach viele Türen auch öffnen können. Und jetzt noch das Wichtigste, die Deadline ist der 21. Februar 2025. Ansonsten immer Dezember bis Februar grob wird gescoutet bei uns.
Ja, spannend. Ja, echt beeindruckend und auch schön zu sehen, dass ihr da alle Unternehmensphasen mit abdeckt. Nehmen wir uns doch vielleicht mal jetzt direkt mit in die Bewerbungsphase als Startup. Wie findet man denn heraus, ob man für die Programme geeignet ist und wie lange sollte man, wie viel Zeit sollte man für die Bewerbung ungefähr einplanen?
Genau, also bei uns ganz wichtig ist, dass ihr eine neue Technologie mitbringt. Das EIT steht für das European Institute for Innovation and Technology. Das heißt, wir haben natürlich Nachhaltigkeit, Gesundheit, aber Technologie halt auch im Namen schon mit drin. Das bedeutet, wir wollen irgendwas Neues daran sehen. Wir sind mehr im B2B unterwegs als im B2C. Also da gibt es aber natürlich auch Ausnahmen. Wir haben ganz viele Startups, ganz tolle B2C-Startups auch. Aber der größere Fokus ist wirklich im B2B-Bereich. Und dann eben helfen wir euch auch, wenn ihr nicht wisst, in welchen diesen 3 Programmen mit reinkommt. Da gibt es einmal, wenn ihr euch bewerbt habt auf der Website, wird euch klar gesagt, was in welchem Programm gebraucht wird. Aber als erster Schritt sind so ganz simple Fragen, wo ihr so ein bisschen sagt, wie weit ihr seid. Und daran erkennen wir dann, ob ihr im richtigen Programm drin seid oder können halt euch sagen, nee, ihr müsst eigentlich in dem anderen euch bewerben. Ihr seid schon weiter voraus oder eben noch nicht so weit. Das heißt, da ist die Unterstützung auch gegeben. Ganz viel auch Unterstützung direkt per E-Mail, per Telefon, was auch immer ihr braucht. Und der zweite Schritt ist dann der längere, wo man sich eben auch ein bisschen mehr Mühe geben muss. Natürlich halt also Pitch Deck, Video, paar offene Fragen. Und ich glaube, da punktet man eben mit der Technologie, mit dem Impact, den man bringen kann mit der Technologie. Und natürlich auch ein Stück weit, welches Netzwerk habt ihr schon, welche Kontakte habt ihr schon. Aber es geht, wie bei vielen, es geht um die Technologie und um das Team, um die Begeisterung, um die Motivation, da was zu verändern. Und da wollen wir einfach die Coolsten mit drin haben.
Ja, das ging doch echt gut. Und wenn man sich auch mal anschaut, du hast natürlich dann einen riesigen Überblick über das europäische Ökosystem. Wenn wir da mal eine Überleitung machen. Du kannst ja vielleicht mal einige Best Practices nennen aus Deutschland, die zum Beispiel auch in dem Programm waren, aber gerne auch, welche Firmen im Ausland waren auch bei euch im Programm, wo du sagst, das wäre auch mal was Spannendes auf dem deutschen Markt, das fehlt hier noch.
Also spannend, jetzt natürlich hier schon an LEH gedacht, ich hatte jetzt vorhin gesagt, wir waren ganz viel im B2B, aber jetzt nenne ich ein paar B2C-Beispiele. Aus der Dachregion haben wir auf jeden Fall halt Betterfish mit ihrer Tuna pflanzenbasierten Alternative. Die sind bei uns im Ökosystem mit drin, auch eben natürlich, also bei Rewe mindestens erhältlich, auch bei anderen Orten. Happy Ocean Foods, auch eine Fischalternative. Revo Foods aus Österreich, schon wieder eine Fischalternative. Aber die sind auf jeden Fall bei uns auch im Ökosystem gewesen, könnt ihr kaufen. Ein spannendes ist Kerntech, auch aus Österreich, die eben B2C gestartet sind, aber eigentlich B2B sein wollten und dann eben gezeigt haben, da ist ein Markt, die Leute wollen das, weil es schmeckt und sie geben auch Geld dafür aus und jetzt eben völlig den Absprung ins B2B auch erreicht haben. Das sind so ein paar schöne Beispiele jetzt aus der Dachregion. Man merkt, es ist viel Fischalternativen, da kommen auch die Regularien natürlich mit rein, noch ganz viele Fleischalternativen im Ökosystem. Ich glaube, ein Thema, was gerade spannend ist, du hattest schon vorhin gesagt, die Schokoladenalternativen. Und da sehen wir ja, also da gibt es unterschiedliche, ja auch, also gerade bei uns jetzt Choviva oder halt, ja, da gibt es ja mehrere, die halt schon auch im Markt sind. Was jetzt aber spannend ist, ist die ja, pflanzliche Zellkultur, wo zum Beispiel so ein Kokomodo aus Israel eben auch Schokolade macht, aber eben konstant, ohne Lieferketten, ohne Krankheiten, ohne dass da das Klima irgendwie was mit zu tun hat. Und das ist jetzt eins, was ich gerade extrem spannend finde. Aber natürlich, die Bandbreite ist riesig. Es gibt auch ganz viele digitale Lösungen. Verpackungen schauen wir auch ganz viel drauf. Aber Kokomodo finde ich gerade extrem spannend.
Ja, in Europa gibt es ja die Novel Food Verordnung. Das war ja vor einigen Jahren so ein Thema, als die Chiasamen hier aus Amerika, Südamerika, Nordamerika, wo die ja schon ewig verwendet werden, hier rübergekommen sind. Und was du jetzt beschrieben hast, ist auch gerade so ein neuer Trend, der, ich würde vielleicht mal schätzen, seit 3 bis 5 Jahren jetzt gerade so richtig, richtig groß wird, dass es wirklich auch so um alternative Produktionsprozesse geht, dass man wirklich auch Rohstoffe austauschen kann, die vielleicht auch nicht mehr verfügbar sind. Wie unterstützt ihr denn da, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich was Innovatives hat, was vielleicht auch noch gar nicht zugelassen ist, kann man sich da auch schon an euch wenden, dass ihr da auch irgendwie Richtlinien, Hinweise gibt, wie man sich da am besten positioniert?
Genau, Novel Foods ist natürlich ein Riesenthema in Europa. Wir unterstützen da in der Art und Weise, dass wir dazu auch in den Programmen natürlich auch drauf eingehen und auch Experten haben, die da unterstützen können. Das heißt, wenn man ein Startup ist, was da gezielt Fragen hat, da haben wir unsere Experten, die sich genau damit auskennen und eben auch Tipps geben können, falls man da jetzt seinen Antrag machen möchte. Wir sind aber nicht direkt damit involviert. Es gibt da keinen kürzeren, schnelleren Weg leider. Da müssen alle durch das Gleiche durch. Aber letztendlich haben wir da eben Kontakte, die eventuell unterstützen können und natürlich ein Stück weit das Wissen. Und ich glaube, was noch wahrscheinlich noch besser ist, ist, dass wir welche kennen, die da schon den Antrag gemacht haben, die durch die ersten Schritte durch sind und mit denen man sich dann auch austauschen kann. Denn ich glaube, das Beste ist, wenn man es von einem anderen Startup hört, wie das für die war.
Ja, ihr habt ja auch viele Events, auch viel in Europa. Was ist da so dein Blick? Wie unterscheiden sich die Systeme in Europa? Auch so hinsichtlich zum Beispiel mit NGOs oder mit Verbänden. Ist das in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt? Kann man da Unterschiede wahrnehmen?
Also du meinst jetzt, wer wo irgendwie mehr Sichtbarkeit erhält oder wer auf den Events dann ist?
Genau, oder beispielsweise jetzt auch so mit Innovationshubs, du hattest ja Betterfish genannt, die sitzen ja unter anderem in Kitchentown hier in Berlin. Mhm. In den Niederlanden gibt es ja dann zum Beispiel auch ein relativ großes Ökosystem, habe ich so das Gefühl, als ich da vor Ort war.
Auf jeden Fall.
Du bist ja sicherlich auch viel mit deinen Kolleginnen in Europa unterwegs und hast da ganz, ganz viele Einblicke. Wenn wir jetzt mal auf den Entwicklungsstand der verschiedenen Ökosysteme schauen, hinsichtlich lokaler Foodhubs hier in Deutschland gibt es ja beispielsweise in Berlin Kitchentown, in Hamburg das Foodlab, das ist dann für die Gastronomie. Mhm. Wie sieht das da in den anderen Ländern aus, beispielsweise im Dachraum, in den Niederlanden? Was kannst du da beobachten?
Genau. Ja, da passiert unglaublich viel natürlich. Ich glaube, in Dach spezifisch ist eben in der Schweiz das Swiss Food and Nutrition Valley, wo ganz viele Unternehmen, also etablierte große Unternehmen mit drin sind, aber einfach, wo sich halt einfach alle kennen. Das heißt, da gibt es direkt unglaublich viel Unterstützung und auch eben sehr viele große Unternehmen, die da unterwegs sind. Das heißt, das ist eins. Ich glaube, in Deutschland ist es extrem gut, eben auch gerade vielleicht ein bisschen mehr regional aufgebaut. Aber da gibt es ja ganz viel Austausch auch. Also auch sehr, sehr gut. Und in Österreich gibt es ich sage jetzt mal, also das Startup-Ticket, ja, da ist Rewe-Gruppe oder halt Billa mit dabei, die Erste Bank, Clever Clover als FMCG, Accelerator mit drin. Das ist ein sehr starkes Dreigespann da. Wenn man jetzt IAT Food so halt größer schaut, dann ist natürlich, also bei uns fällt halt auch Israel mit rein, da passiert einfach unglaublich viel. Da ist gefühlt alles vernetzt und extrem schnell und zackig und geht voran. Aber es gibt auch, also in Spanien, in Italien passiert auch viel. Es sind dann eben eher so regionale Sachen. Und das Schöne ist, dass IAT Food da quasi ergänzt. Also bei uns kommt man, wenn man eben halt dieses große Ganze sehen möchte, diesen Austausch mit den anderen haben möchte. Und wir brauchen aber auch die lokalen, die regionalen Parteien, mit denen wir uns austauschen können, die halt da die Trends sehen können. Das heißt, ja, ich finde es super, wie viel da passiert. Und auch gerade in Deutschland sehen wir unglaublich viel.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, Deutschland hat laut BVE-Zahlen, müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube, ich hatte mal gelesen, 180.000 verschiedene Lebensmittel. Das ist wirklich, ich finde das auch immer beeindruckend, wenn man beispielsweise auch hier in den Kaufland geht. Ich meine, andere Länder haben, glaube ich, auch noch größere Supermärkte, also von der Fläche, so Megamärkte. Ja. Kaufland ist gefühlt das größte hier von der Fläche, aber da gibt es ja teilweise 40.000, 45.000 verschiedene Produkte. Aber das führt uns ja auch zum nächsten Thema, das Thema Sichtbarkeit im Lebensmitteleinzelhandel. Bevor man natürlich da reinkommt, muss man als Startup oder auch als normale Firma teilweise ja ziemlich lange Listungsgespräche führen. Wie könnt ihr denn da unterstützen und was sind vielleicht auch so Herausforderungen, die dann die Startups haben, wenn sie in andere Länder expandieren und sich dort listen möchten im Handel?
Also da gibt es einiges, was wir machen. Wobei wir oft merken, dass wir vielleicht nicht das ideale Ökosystem sind, weil es da eben sehr regional einfach unterwegs ist. Ja? Weil also auf der einen Seite manchmal selten ist Sprache ein Thema, aber dann ist es eben eine sehr regionale Sache. Schon allein in Deutschland, ja, je nach Bundesland bist du teilweise unterschiedlich unterwegs. Und in jedem Land, das ist auch eben dann die Herausforderung, wenn man skalieren möchte, in jedem Land ist das System einfach anders. Und da hilft es, die lokalen Leute dann zu kennen. Das heißt, das ist da, wo wir reinkommen, also gerade diese Vernetzungen zu machen. Da gibt es vor allen Dingen im Süden Europa und im Osteuropa bei uns Initiativen, um eben gerade den Weg in den Einzelhandel schneller zu gestalten, zu unterstützen. Da passiert einiges. Und ansonsten ist es einfach der regelmäßige Austausch und dann mehr über wieder die B2B-Branche und die Eigenmarken, die ja auch gerade, also in Deutschland ganz, ganz viel passiert. Ich glaube, auch in England zum Beispiel passiert da viel. Und ich glaube, auch da nochmal auf die Ökosysteme, da so der Snacking-Markt in England. Wenn wir da Snacks anschauen, die kommen irgendwie immer aus England. Da passiert so viel und da ist einfach viel so gesundes Snacking. Irgendwie die Kultur auch größer, ist immer spannend zu sehen. Aber genau, also bei uns ist wirklich diese Vernetzung mehr halt so regional, wen wir dann vielleicht kennen, ohne direkt da einzusteigen oder direkte Unterstützung zu haben.
Ja. Ja, das Thema Snacking in England möchte ich auch unbedingt dieses Jahr mal auf eine Foodmesse. Ich glaube, die ist jetzt im März oder Mai. Also das Thema Messen ist natürlich auch spannend. Hast du da vielleicht auch Messeempfehlungen im europäischen Ausland? Ihr habt natürlich auch eigene Events. Die Anuga ist dieses Jahr wieder. Die ESM war gerade. Grüne Woche war schon dieses Jahr. Was kannst du da noch empfehlen?
Also keine Messe, aber Events. Ich fange natürlich erstmal bei EIT Food an. Gerade wenn man lokaler, regionaler unterwegs sein möchte, 18. September in München ist unser Agri-Food Demo Day, den wir mit der TU München machen, also mit deren Expreneurs und Venture Labs, also wirklich die Startup-Unterstützungsschiene. Das heißt, da auf jeden Fall vorbeikommen in München. Und ansonsten der 15. und 16. Oktober in Brüssel in Belgien ist das Next Bite. Das ist unser großes Event, wo eben unser großes Ökosystem zusammenkommt. Also gerade halt auch Richtung Politik, Forschungsinstitute, Unis. Und da ist es wirklich so dieses, was sind die neuen Themen? Denn je nachdem, wen man fragt, hat man da nochmal ein anderes Auge drauf. Da sind auch unsere Startups unterwegs, unsere Unternehmen, unsere KMUs. Also wirklich, das ist der Ort dafür. Ansonsten Events, auf die ich auch gerne gehe oder auch unser Team geht, gerade so also Startup-Messen, das ist eben also bei uns immer Agri-Food. Da ist der Hack Summit, ja, in der Schweiz natürlich von Foodhack, ganz ein großer, die F&A Next in Wacheningen und dann der Foodtech Congress, der dieses Jahr von Warschau nach Barcelona zieht. Und auf jeden Fall die Future Food Tech in London oder die World Agri Tech in London ist die gleiche Woche, kann man gleich beide mitnehmen. Das sind so ein paar der ganz großen Events und dann noch in Stockholm das Big Meet, was jetzt auch gerade den Namen verändert hat, auf, glaube ich, nur Byte. Also Byte Stockholm ist auch nochmal ein schönes. Die sind alle ein bisschen internationaler, aber natürlich einfach dadurch, dass man da halt locker hinkommt, ein bisschen mehr regionaler ist dann natürlich auch unterwegs.
Ja. Auch im Vergleich zu anderen Branchen gibt es, glaube ich, im Food-Bereich echt viele Messen. Und ich glaube, der persönliche Kontakt ist auch sehr, sehr wichtig im Lebensmittelbereich. Du hattest ja jetzt auch einige Food-Tech-Messen aufgezählt. Lass uns doch da nochmal an den Bereich gehen. Es gibt natürlich neben den Lebensmittelprodukten gerade auch ganz, ganz viel Bewegung im Markt, was so einerseits Handelstechnologie angeht, als auch halt Food-Tech-Produkte, also wirklich technische Produkte mit teilweise jahrelangen Entwicklungszyklen. Jetzt im Februar findet ja wieder die Eurozis statt in Düsseldorf. Und es gibt aber natürlich auch so allgemeine Themen in der Wirtschaft wie KI, Blockchain. Also da ist gerade ganz, ganz, ganz viel Bewegung. Wie kommt das denn bei euch unter das Thema? Habt ihr da auch verschiedene Ansprechpersonen, auch eigene Programme oder fügt ihr das in bestehende Programme mit ein?
Genau, also die Themen sind alle bei uns mit drin. Wirklich alles, was irgendwie das Ernährungssystem berührt, kommt bei uns mit rein. Das ist aber auch strukturiert aufgebaut, weil die natürlich ganz unterschiedliche Unterstützung brauchen. Je nach Programm sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Das eine Thema, was bei allen so ein bisschen mit drin ist, sind unsere drei Missionen, die uns auch helfen, die Startups ein bisschen zu clustern. Das sind also die EIT Food Missionen. Das ist einmal Gesundheit durch Ernährung, also Healthier Lives Through Food auf Englisch. Das heißt, da kommen eben ja ganz viele diese Gesundheitsthemen rein, die ja gerade auch voll im Kommen sind, ob es personalisierte Ernährung sind oder eben Darmgesundheit. Also da kommt einfach unglaublich viel in diese Sparte mit rein. Dann haben wir ein Net-Zero-Food-System, also eben hier kommt die Kreislaufwirtschaft ganz viel, regenerative Landwirtschaft, ganz viele Landwirtschaftsthemen haben wir da mit drin. Und das Dritte ist die Risikominderung für ein faires und resilientes Lebensmittelsystem. Bedeutet, dass Konsumentinnen verstehen können, woher sie essen können, dass diese ganzen Lieferketten-Themen kommen da mit rein. Also das sind wieder auch ganz viele unterschiedliche Themen. Das ist so immer, was bei uns generell bei ERTFU das vorantreibt. Im Accelerator haben wir dann nochmal zu jedem, zu bestimmteren Themen, haben wir 6 Hubs, 6 Themen. Da ist eben auch ein Hub, geht es einfach nur um Verpackung. Ein Hub geht es um gerade Rückverfolgung, Transparenz, Biodiversitätsmessung. Dann gibt es natürlich ein Agrarthema. Es gibt auch Food as Medicine, also wieder diese Ernährung und Medizinsparte, Kreislaufwirtschaft. Also da sind dann wirklich 10 Startups zu einem Thema, die unterstützt werden. Das heißt, die Mentoren, die Experten passen dazu, die etablierten Unternehmen passen dazu. Und so können wir so viele diverse Themen abdecken, aber trotzdem halt einen großen Mehrwert leisten.
Ja, lass uns nochmal vielleicht einen Ausblick wagen auf die Zukunft. Wir haben ja festgestellt, es tut sich gerade ganz, ganz viel. Es wird von allen Seiten unterstützt. Die Player arbeiten gefühlt auch immer mehr miteinander. Die Prozesse werden effizienter. Der Handel öffnet sich, glaube ich, auch so ein Stück weit. Wenn wir jetzt mal reinschauen in die verschiedenen Perspektiven, können wir gerne nacheinander einmal durchgehen. Einmal das Thema Handel, dann auch die Verbraucherperspektive, also wie verändert sich Einkaufen wirklich aus Verbrauchersicht und dann natürlich nochmal aus der Industrieperspektive, wie positioniert man sich da gerade. Lass uns doch mal beim Handel anfangen. Was siehst du gerade für große Trends im Handel und wie könnte da die Zukunft in 5 bis 10 Jahren aussehen?
Ja. Also ich glaube, auf Seite des Handels ist einfach noch ganz viel zu tun, was die Konsumenten gar nicht sehen, Richtung Digitalisierung, das ist schon angesprochen, also es sind einfach interne Prozesse. Das ist aber auch Planung, wie viel wird wann gekauft. Ja, da gibt es ja ganz viele Sachen, die eben ganz viele unterschiedliche Datensätze zusammenfügen können und ihr dann eben sagen können, auch wann eben, ja, wann werden mehr Erdbeeren verkauft oder mehr Schokolade oder wie auch immer, dass man eben auch so planen kann. Natürlich vor allen Dingen auch die Sachen, die nicht so haltbar sind. Aber auf der Richtung, und dann kann man da auch schauen, wenn man ganz Zukunft, also das ist ja 5 Jahre passt da schon, der digitale Supermarkt, wo man eben keine Kassen mehr hat. Gibt es ja teilweise schon im kleinen Format, dass man eben keinen Geldbeutel mehr braucht. Man läuft rein, man läuft raus, hat dann schon bezahlt, ja, keine lästige Kasse, man weiß schon, was man hatte. Ich glaube, so in die Richtung passiert ganz, ganz viel. Und dann kommt natürlich halt auch diese Sparte wieder so das Nudging. Wie kann man Konsumenten dazu bringen, das eine oder das andere zu kaufen? Auch da werden die Datensätze größer, man kann mehr Daten verarbeiten und dadurch das auch im Supermarkt anders einbringen und einsetzen.
Ja, und daraus ergeben sich natürlich auch Veränderungen für den Verbraucher. Du sagtest schon, Self-Checkout-Kassen sind gerade schon im Trend, wurden zum Beispiel auch in Deutschland bei DM Rossmann schon national ausgerollt jetzt in den letzten Monaten. Auch bei Rewe, glaube ich, schon relativ stark. Edeka, andere Einzelhändler sind natürlich auch mit dabei. Wie verändert sich das? Wird das vielleicht auch für den Konsumenten technischer, der Einkaufsprozess? Dann gibt es ja auch verschiedene Technologien und auch nochmal das Thema individualisierte Ansprache. Das betrifft ja sowohl den Handel als auch die Verbraucher, als auch natürlich auch die Firmen, die davon profitieren können. Am Ende profitieren alle. Wie könnte sich das vielleicht in Zukunft verändern?
Ja, ich will da aber noch einhaken, weil es ist nicht nur die Kasse, die ich selber bediene, sondern es ist gar keine Kasse. Es ist ja wirklich die Erkennung, wer läuft da rein, was nehme ich aus dem Schrank raus. Und beim Rausgehen hat es halt schon gezahlt, weil das eben alles vernetzt ist. Also das ist, glaube ich, eher so was, was dann noch kommt. Für Konsumentinnen, ich glaube nicht, dass es komplizierter wird. Also solange man digital unterwegs ist, ja, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, im Moment gibt es jetzt eine App für alles. Jetzt hat Rewe gerade auch noch seine neue App rausgeholt und ist nicht mehr bei der DM mit dabei. Also da versucht jeder seinen eigenen Ort noch zu finden und natürlich damit auch die Konsumentinnen zu beeinflussen, dass sie eben weiterhin nur bei denen einkaufen. Wenn ich die App von dem einen habe, gehe ich da wieder hin. Aber ich glaube, es ist fast spannender, was die Konsumentinnen haben wollen und wie der Einzelhandel dann darauf reagiert. Denn da sehen wir auch, was passiert. Und ich bin ganz große Unterstützerin davon, dass ich halt auch gerne sage, hey, die Konsumenten haben extrem viel Kraft einfach. Was wir einkaufen oder eben nicht einkaufen, kommt ja direkt bei den Zahlen halt da an. Und da haben wir eigentlich eine ganz große Macht. Und ich glaube, eben da bin ich gespannt, wie das dann im Supermarkt ankommt, wie sich das verändert. Es gab gerade auch einen neuen Report in Deutschland auch, veröffentlicht mit 199 Leuten oder Akteuren aus dem Ernährungsbereich und aus der Foodbranche. ERTFood ist mit dabei, den Nutrition Hub ganz groß. Und daher ist es eben auch, also solange man die Mittel hat oder die Chancen hat, sich auszusuchen, was man kauft, dass teilweise gerade jüngere Leute, jüngere Familien mehr lokal, regional einkaufen, wird das dann halt dahin gehen, dass man mehr ja, direkt von Landwirten kauft, mehr Märkte wieder hat, weiß ich nicht. Aber das ist das eine. Und dann eben, ja, Flexitarier, wir wollen ausgewogen ernähren, diese Idee der Selbstoptimierung. Ja, ich mache Yoga, ich mache Mindfulness, aber ich ernähre mich halt auch so, dass es mir am besten geht. Das wird auch die Konsumentin beeinflussen, was sie dann kaufen und das wiederum, wie der Supermarkt sich aufgestellt hat. Und da bin ich gespannt, was kommt.
Das Thema Vertriebsdienste, genau, und das Thema auch Vertriebsservices oder generell, wie kommen die Produkte zum Kunden, hat sich natürlich auch in den letzten Jahren stark verändert. Da gibt es ja die Superschnell-Delivery-Supermärkte. Mhm. Es gibt so 24-7-Stores vom Automaten bis zum smarten Kühlschrank. Ich glaube, da kann man sich als Konsument auch noch darauf freuen, dass man auch immer mehr Optionen hat, auch wirklich immer auf flexibler jeden Fall. Und wahrscheinlich wirklich 24-7 dann Produkte konsumieren kann. Dann lass uns doch nochmal schauen auf die Herstellerseite, weil die natürlich dafür sorgen, dass die Produkte am Ende des Tages im Markt landen. Die sehen sich ja jetzt teilweise ganz, ganz vielen Herausforderungen gegenübergestellt, sei es jetzt irgendwie Energiepreise, Produktionspreise, Entwicklungszyklen. Wenn wir mal da die drei verschiedenen Firmengrößen, Startup, KMU und Corporate betrachten, wie sollten sich da wirklich EntscheiderInnen jetzt am besten positionieren, dass sie für die nächsten Jahre gut aufgestellt sind? Und wie könnten sie vielleicht auch mal im Positiven nochmal betrachtet, einfach nochmal mehr zusammenarbeiten und vielleicht auch nochmal so andere, aus deiner Erfahrung nochmal andere Sichtweisen annehmen, die sie vielleicht so noch nicht auf dem Schirm haben?
Also Zusammenarbeit ist eh das A und O. Ich glaube, also bei den Startups angefangen, ich glaube, die brauchen eigentlich da gar keine Unterstützung mehr, weil die mit dem Willen ankommen, was Neues zu schaffen, innovativer, nachhaltiger, besser. Aber da ist es schon spannend, dass eben vor ein paar Jahren hat es noch gereicht zu sagen, hey, ich bin nachhaltig. Und das war der USP und das hat gereicht. Also und natürlich ja, Preis und Geschmack, Textur, wie auch immer. Aber eben, hey, wir sind nachhaltig, war so die Message. Das reicht jetzt nicht mehr. Deswegen kommt jetzt halt dieses, hey, ich bin gut für dich, ich bin gesünder, ich bin gut für deine, hier, nimm mich für Fokus, für Gehirngesundheit, für Darmgesundheit. Sowas kommt damit rein. Also ich glaube, da halt nochmal ganz genau zu schauen, wie will man sich da verkaufen und positionieren. Wenn man dann ein Level größer geht, KMUs, aber auch die Unternehmen dahinter, da ist es wichtig für die, oder das sehe ich ja in den Fragen, die ich kriege, so wir wollen Startups in dem und dem Bereich finden und es ist eben gerade die Konsumentinnen wollen dieses Gesündere, wie auch immer, haben und da gibt es dann das Labeling, ja, der Nutri-Score ist nicht perfekt, aber letztendlich hilft uns das schon auch, Entscheidungen zu machen, das heißt, die wollen einen besseren Nutri-Score erreichen mit ihren Produkten, gleichzeitig gibt es einen Push Richtung Clean Label, das heißt, Konsumentinnen wollen verstehen, was in dem Essen drin ist, wollen verstehen, welche Zutaten da drin sind. Das bedeutet eben auch der Druck wieder bei den etablierten Unternehmen, die halt das Essen machen, die da auch ganz genau drauf schauen. Also wie können wir was machen, was gesund ist, wo ja nur Zutaten drin sind, die man verstehen kann. Und ich glaube, wie man das dann auch noch kommuniziert, ist dann die letzte Hürde. Und eben ja, das Marketing dahinter. Da bin ich absolut nicht die Expertin, aber ich freue mich immer, wenn man schön aussieht.
Ja, auch Thema Packaging, ne, ist auch nochmal, werden wir sicherlich auch nochmal ein paar Folgen zu machen. Also am Ende des Tages der Kunde oder 80% der Kaufentscheidungen werden, glaube ich, am Point of Sale getroffen. Und da kann man natürlich als Firma auch, hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten mittlerweile. Daniel und Nina, meine Kurs, sind ja viel im Bereich Media Media, wo man dann noch über Bildschirme, Videos sein Produkt erklären kann, natürlich mit schönen Verpackungen. Ja. Vielleicht noch mal das Thema Corporates, ist natürlich auch ein riesiges Thema. Gibt ja diese Super-Corporates wie Nestlé beispielsweise oder Mars, Unilever, die ja auch allgemein im FMCG-Bereich aktiv sind. Was siehst du da gerade für Trends? Sind die offen gegenüber Innovationen? Probieren die selber zu innovieren oder kaufen die auch gerne Startups zu? Was ist da so deren Strategie?
Genau, also ich glaube, generell ist das Verständnis da, wenn ich nicht innovativ unterwegs bin, komme ich nicht weiter und werde ich irrelevant so ein bisschen. Gleichzeitig ist es trotzdem immer noch, das Budget für den Innovationsbereich ist, wenn es schwierig wird, wird das schnell gekürzt, sage ich mal so. Also das geht damit auch noch einher. Aber Themen, die da anspielen, also sind auf jeden Fall halt gesünder, wie gesagt, Clean Label. Aber eben auch ganz viel, also interne Prozesse, wie kann ich das verbessern? Und da ist durchaus die Zusammenarbeit mit Startups, kommt da mehr und mehr in den Fokus, glaube ich. Gerade also in anderen Bereichen, in anderen Branchen passiert da schon ganz viel. Auch gerade also Corporate Venturing, ja, also halt mit einem oder Corporate Clienting, ist dieses frühe Zusammenarbeiten mit einem Startup. Das kann eine Softwarelösung sein, wo ich einfach nur als Kunde agiere. Das kann aber auch sein, dass ich eben eine Zutat nehme. Das kann eine Zusammenarbeit sein, dass man das wirklich zusammen aufbaut. Das kommt mehr und mehr in der Foodbranche mit an. Was natürlich spannend ist für Startups und bedeutet eben nicht unbedingt Geld und bedeutet auch nicht unbedingt diese Bindung mit nur einem. Das heißt, man kann auch mit mehreren unterschiedlichen arbeiten, je nachdem, wie das dann vertraglich ausgehandelt wird. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, weil die Unternehmen auch gesehen haben, wir brauchen nicht diese ganz großen Investitionssummen. Wir brauchen nicht 5 Millionen Euro, um überhaupt zu starten. Nein, es reicht 50.000 für einen kleinen Proof of Concept, ja, den ersten Versuch mit einem Startup, ob das überhaupt passend ist, ob das überhaupt schmeckt, in deren Formulierung mit reinkommt. Und dann können sie schauen, wie sie das weitermachen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein wächst. Die Freude, das auszuprobieren, wächst. Und ich glaube, sie haben auch erkannt, dass die Sichtbarkeit, die sie dann bekommen über die Startups, auch was ist, was denen ganz gut tut. Also ich finde das schön, was da passiert. Und auch dieses, die großen Unternehmen sind nur da, um die Startups auszunutzen, das sehe ich gar nicht. Dadurch, dass die Großen auch wissen, unsere Welt ist klein. Wenn da irgendwer mal was macht, das spricht sich direkt rum und dann kommt keiner mehr, um mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, da auch von der Startup-Perspektive durchaus auch auf die zugehen, und die Zusammenarbeit suchen und es halt denen auch einfach machen. Hey, wir können das und das, wir wollen mit euch arbeiten. Wenn das ein Win-Win ist, wenn das für beide Seiten klar ist, super, macht es.
Das sind doch schöne Schlussworte. Ich glaube, Zusammenarbeit ist einfach für alle Seiten immer eine positive Sache und kann man eigentlich nie genug haben. Dann nochmal der Appell natürlich an alle ZuhörerInnen. Schaut wirklich gerne auf der EIT Food-Seite vorbei. Wir werden alles verlinken in den Shownotes und auch im LinkedIn-Post, dass ihr auch entsprechend die Programme aktuell findet. Und da auch nochmal der Hinweis gerne von dir, die Deadlines, also wie ist die Deadline aktuell, wann wäre die nächste Runde?
Genau, also für Startups, die Deadline ist der 21. Februar 2025. Sonst jedes Jahr, wir haben nur eine Scouting-Phase, also jetzt bewerben. Aber die nächste ist sonst immer Dezember bis Februar in etwa. Schaut dann gern vorbei. Wenn ihr ein Unternehmen seid, kommt jederzeit vorbei oder generelle Interesse an EIT Food, immer melden. Es gibt auch bei uns immer was Neues. Auch wenn ihr meint, ihr kennt euch uns schon, kommt nochmal zurück, fragt nochmal, was passiert ist in den letzten Monaten. Es entwickelt sich immer weiter.
Perfekt. Ja, vielen Dank für diesen riesigen Rundumschlag betreffend des europäischen Food-Ökosystems. Ist ganz, ganz spannend, was da alles passiert. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, schaut bei EIT Food vorbei und ihr entdeckt jedes Mal was Spannendes auf der Website und bei LinkedIn. Danke, Marie, für den Austausch.
Vielen, vielen Dank, Finn. Danke.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.